ich spiele es als Frau. Es geht viel um sie selber. Ich glaube, grundsätzlich hofft man immer, dass Reaktionen kommen. Ich fange so mit der Rede an und es beginnen Leute zu klatschen. Hoffentlich haut es mich nicht raus und so der Text und ladidadidudida. Es wird wahnsinnig viel Rotwein getrunken, aber der ist natürlich nicht echt. Ich fühle mich sehr privilegiert, vor allem in einem Fix-Ensemble. Es entwickeln sich Freundschaften auch. Über mich wurde einfach noch nicht so viel geschrieben. Ich liebe Kostüme, ich liebe Klamotten, ich liebe alte Sachen.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, kennen Sie. Es ist die Stimme von Julia Posch und sie sitzt hier gegenüber von mir. Ich freue mich auf Julia Posch bei den Kantinengesprächen. Hallo Julia.
Hallo.
Ein Volksfeind von Henrik Ibsen. Ihr habt eine Frau aus dem Dr. Stockmann gemacht, so wie er ursprünglich von Ibsen vorgesehen war. Also du bist Ärztin, Wissenschaftlerin. Dr. Katrin Stockmann, die arbeitet in einer Kurbadeanstalt, einer Kleinstadt, und riskiert für ihre Überzeugungen alles, ihre berufliche Existenz, gesellschaftliche Stellung, sogar das Wohl ihrer Familie. Also ein sehr zeitloses Stück letztendlich, das Machtverhältnisse und Konflikte ausloten lässt. Wie hast du dich denn dieser Rolle angenähert und wie verändert sich diese Rolle auch im Laufe des Stücks, also diese mutige Aufdeckerin von Missständen?
Es ist erstmal immer ganz wichtig zu sehen in den ersten Probetagen, in der ersten Woche. Wir haben sehr viel am Text gearbeitet am Anfang mit Mona Kraushaar, mit der Regisseurin. Wie sieht überhaupt der Kosmos aus, der Regie, der Bühne, der Kostüme, sich so ein bisschen reinholen zu lassen in die Auslegung der bestimmten Fassung? Ich bin immer froh, wenn ich da viel Information von außen bekomme. Klar, jetzt ist es im Original ein Mann. Ich spiele es als Frau, was aber jetzt erstmal, also für mich als Julia, als auch als Schauspielerin jetzt nie einen großen Unterschied gemacht hat, ob ich jetzt eigentlich Männerrolle spiele oder nicht. Ich wusste oder weiß bis jetzt nicht ganz genau, lange nicht, ja, was ist das jetzt für eine Figur? Weil die ist natürlich einerseits, wird sie als die große Aufdeckerin beschrieben und setzt sich für die Sache ein. Gleichzeitig, wenn man dann das ganze Stück liest, wird dann ziemlich schnell klar, diese Figur sagt wahnsinnig oft ich. Es ist wahnsinnig egoistisch auch. Es geht viel um sie selber. Sie lässt sich dann sehr viel beeinflussen von den Figuren rundherum, vor allem im ersten und im zweiten Akt. Wer sich das dann anschaut oder es schon gesehen hat, wird es dann sehen, dass sie teilweise ganze Sätze, bestimmte Begrifflichkeiten von den anderen Figuren aufnimmt und eins zu eins später in einem späteren Akt genauso verwendet. Es ist schon hin und wieder der Begriff naiv gefallen. Also sie lässt sich leicht beeinflussen oder wird zumindest in ihrer Besessenheit von sich selber und ihrem wissenschaftlichen Wahn oder auch in ihrer Eitelkeit wird sie halt erwischt und wird gefüttert von außen und entwickelt sich dann aber im Laufe des Stücks zu einer Fratze von sich selbst. Also ich glaube, man geht lange mit dieser Figur mit, als man sucht ja immer, ich kenne das als Zuschauerin, man fragt sich immer, okay, wer ist jetzt der Held oder die Heldin, mit dem oder der wir durchs Stück gehen?
Und sie wird dann auch zur Anti-Heldin.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Und zeigt, dass es eben nicht immer so einfach ist zu sagen, das ist das Gute und das ist das Böse. Das finde ich gleichzeitig auch das Interessante an der Auslegung bzw. an der Fassung von Mona Kraushaar und Uschi Oberleiter. Bei uns war von Anfang an klar, das darf nicht sein. Also man soll vielleicht für Momente das Gefühl haben, man ist jetzt irgendwie da auf der richtigen Spur. Aber eigentlich soll man im besten Falle allen Figuren in gewissen Momenten, soll man die verstehen oder sich hineinversetzen in diese Figuren und ihre Beweggründe verstehen. Mhm.
Und es ist ja ein unglaublich zeitloses Stück. Henrik Ibsen hat es 1882 geschrieben, aber es gibt überall aktuelle Bezüge. Also mir ist es als Zuschauerin so gegangen, dass ich in jeder Figur, in ganz vielen Szenen Bezüge herstellen konnte zu aktuellen Themen in der medialen Berichterstattung, in meinem eigenen Umfeld. Wo hast du denn diese Spiegel gesehen?
Was gerade überall passiert, dass Leute ganz schnell kippen. Also vertreten eine Meinung, ganz klar mit moralischen Werten wird um sich geschmissen und dann kippen sie aber viel schneller, als man sich das denkt. Also ich glaube, muss ich jetzt nicht genau nennen, dass man das in Österreich in der Politik gerade gesehen hat. Also irgendwie unfassbar und gleichzeitig nicht überraschend.
Es gibt diese kraftvolle Szene der Volksversammlung, wo Frau Dr. Stockmann diese berühmte Rede hält. Ich habe mich da gefragt, wie geht das, so viel Text zu können? Und es war ja auch in vielen Proben so, dass es immer wieder Textlücken gegeben hat und Hänger, wie ihr das nennt, Texthänger.
Ja, und kann man schon sagen,
wie kriegst du denn sowas hin?
Ja, ich wollte es gerade nochmal sagen, es gab keine einzige Probe, wo es keinen Texthänger gab. Also sowas haben wir, glaube ich, alle, wir SchauspielerInnen, alle, nicht nur ich, vielleicht noch nie erlebt, dass es keinen Durchlauf gab. Weiß nicht, woran das genau gelegen hat. Wir haben natürlich bis zum Ende sehr kleinteilig und detailliert an Szenen gearbeitet und waren dann alle wahnsinnig froh, dass die Premiere zugleich auch die Premiere der fehlenden Texthänger war, zum Glück. Ich kann mich noch erinnern, dass ich war mal beim Arzt. Also es wird einem immer die Frage gestellt, wie man sich dann so viel Text merken kann und so. Und dann habe ich damals zu meinem Arzt gesagt, naja, also wenn er irgendwie seine Anatomieprüfung hatte, dann hat er sich das doch auch gemerkt. Also ich glaube grundsätzlich, dass jeder Mensch es kann. Also es ist interessant, dass man gerade dafür Leute, die nicht am Theater arbeiten, den meisten Respekt haben. Aber in dem Fall frage ich es mich ehrlich gesagt selber. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das Textbuch zum ersten Mal gesehen habe und das Erste, was ich immer mache, ist, mir meinen Text gelb mit Marker anzustreichen und so durch das Textbuch geblättert, das sehr lange ist. Also ich glaube, es hat 100 Seiten und da war alles gelb und ich dachte nur so, oh Scheiße, wie soll das gehen? Die Vorstellung, glaube ich, vielleicht von Leuten, die nichts mit Theater zu tun haben, dass man das dann schon Monate vorher kann und so, das ist nicht so.
Die Probenzeit ist ja auch nur beschränkt auf ein paar Wochen.
Ja, ich glaube, für viele Leute klingt es manchmal lang, 6 Wochen, aber eigentlich ist es sehr kurz.
Und es geht ja nicht nur darum, den Text gut zu können, sondern ihn eben zu spielen.
Im besten Falle selber zu durchsteigen und zu durchschauen, um ihn dann für die ZuseherInnen auch verständlich zu machen.
Hast du dann am Tag der Premiere nochmal Text gelernt? Oder
ja, meine beste Freundin war da und die arbeitet auch am Theater, die ist Dramaturgin und die hat mir netterweise ist mit mir nochmal den ganzen Text durchgegangen. Aber ich glaube, es war wahrscheinlich eher ein bisschen so für den Kopf, für die Psyche, dass man das Gefühl hat, es geht. Aber ich habe in der Pause an der Premiere habe ich auch noch in Text geschaut. Also kurz, also es ist die Pause, nur zur Erklärung. Und danach kommt diese Volksversammlung direkt nach der Pause. Und ich habe davor noch mal reingeschaut, Notizen, wo muss ich hoch, wo muss ich runter, wo muss ich ruhiger bleiben, näher ans Mikro, ins Publikum, zum Kollegen, so die Notizen.
Ja, das war ja eine unglaubliche Rede. Hast du Ambitionen, Politikerin zu werden?
Absolut überhaupt nicht. Absolut überhaupt nicht. Ich könnte es nie, ich bin froh, dass ich das nicht mache. Ich bin froh, dass ich nur so tue. Aber an der Stelle vielleicht mal, weil ich habe mir viele Reden angesehen und sehr zu empfehlen, finde ich, ist momentan die Rede im Bundestag, im Deutschen Bundestag von Politikerin von der Linken, die heißt Heidi Reicheneck und die hat zu März gesprochen, 2 Tage nachdem im Bundestag an Auschwitz gedacht wurde, die ist sehr zu empfehlen. Sehr emotional, trotzdem total geführt und so, das fand ich sehr toll.
Ja, das hast du ja auch so phänomenal gemacht in dieser Rede, die verschiedenen Nuancen alle herausgearbeitet. Gibt's eine Szene in dem Stück, die dir besonders nahe ist? Du hast gesagt, es ist ja gerade gar nicht diese Rede an sich, sondern der Moment davor.
Genau. Also die Rede an sich würde ich jetzt nicht sagen, weil da bin ich irgendwie so im Kopf oder fast schon technisch unterwegs. Natürlich auch irgendwie emotional, aber eher muss man das führen so und im Kopf genau, was kommt jetzt und so. Was mir so ein bisschen näher geht. Es gibt den Moment vor der Rede, nach der Pause beginnt diese Volksversammlung und eigentlich hat Katrin Stockmann ja eigentlich vor, jetzt allen einfach bei dieser Volksversammlung zu sagen, was da eigentlich mit dem Bad los ist, dass das Wasser vergiftet ist und so weiter und so fort, wird dann aber ganz schnell abgebrochen und kommt in eine Situation, wo man schon fast das Gefühl hat, es ist eigentlich eine abgekartete Sache. Der Bürgermeister, die Chefredakteurin, der Verleger, der Journalist grätschen ihr rein und machen sich diese Volksversammlung zu eigen und fahren ihr drüber. Und das ist ein wichtiger Moment, glaube ich, wo man sieht, wie alles kippt. Diese Figuren, die sie so aufgehust, so hochgechäst haben, das ganze Stück, sie plötzlich so verlassen. Und ich habe dann keinen Text, also kaum Text. und muss mich nur wundern und muss nur fassungslos sein. Und das ist
eine sehr sensible Stelle.
Ja, ich finde ich auch irgendwie schwierig für mich, weil Schauspieler findet es, glaube ich, immer schwierig, wenn man keinen Text hat und sich so im Gesicht einen abspielen muss.
Wie erlebst du als Schauspielerin das Publikum? Theater ist ja auch unmittelbares Feedback des Publikums im Theatersaal. Spürt man da die Energie oder gefällt's nicht?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich hofft man immer, dass Reaktionen kommen. Also Reaktionen wären dann irgendwie Lachen. Ist eigentlich die deutlichste Reaktion. Jetzt ist es aber ja nicht nur eine Komödie. Beziehungsweise, ich würde mal behaupten, wir spielen so schnell und so anschlüssig diesen Text, dass man vielleicht gar nicht dazu kommt zu reagieren, weil es so schnell weitergeht und schon die nächste Szene. Ich habe mir schon eingebildet, dass die Stimmung eigentlich bei einer Premiere immer schön ist. Meine Kollegin, die Marie-Therese Futterknecht, hat gesagt, schau Julia, eine Premiere, das ist ja eigentlich immer wie ein Elternsprechtag. Da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, weil es sind ja eh nur gut gesinnte Menschen da. Stimmt natürlich nicht nur, aber die Stimmung war gut am Samstag. Ich war froh, dass nicht zu krass reagiert wurde, weil es kann auch durcheinander bringen. Aber vor allem im vierten Akt bei dieser Rede dachte ich mir, also nur zum Verständnis, falls man es noch nicht gesehen hat oder das Stück nicht kennt, Katrin Stockmann bittet dann darum, dass im Saal auch Licht gemacht wird, also wie bei einer richtigen Volksversammlung. Und
das heißt, der ganze Theatersaal ist dann beleuchtet?
Genau, dann sieht man natürlich auch die Familie, die in der ersten Reihe sitzt, wie das bei mir am Samstag war und so. Man sieht alle. Und ich wusste gar nicht, wie ist das dann, weil bei den Proben sitzt ja niemand drin. Das ist ja ein leerer Saal, man spielt immer so mit leeren Sesseln. Und dann ist aber was passiert. Ich fange so mit der Rede an und es beginnen Leute zu klatschen und so. Ja, genau. So. Aha, dachte ich. Also das wusste ich ja bis dahin nicht. Ich habe die ganze Zeit nur dran gedacht, oh Gott, verunsichert mich das, wenn ich dann die ganzen Gesichter sehe. Hoffentlich haut es mich nicht raus und so der Text und ladidadidulida. Aber dass das passiert, dass Leute so anfangen, ja, genau, applaudieren. Da dachte ich, ja, das ist ja ideal. Es läuft ja wie im Schnürchen für mich. Weil dann kann man sich beziehen auf diese Leute, als wäre das jetzt die Volksversammlung. Und dass das funktioniert hat, das war toll.
Und die Soufflöse ist ja auch ein wichtiger Partner, wichtige Partnerin im Stück. Ich habe ja von einigen ZuschauerInnen den Auftrag bekommen, dich zu fragen, wie diese Zusammenarbeit ist, gerade in so einem Stück. Bei den Proben habe ich dich ja erlebt, als es da eben teilweise diese Texthänger gab, dass du ganz laut Text geschrien hast.
Ja, in dem Fall war es natürlich sehr nah. Also in dem Fall ist es Dominique Dobler, die Souffleuse, die in dem Fall auch in der ersten Reihe sitzt. Manchmal sitzen die neben der Bühne. Kommt darauf an, ob man sehr viel auf der Vorderbühne spielt oder weiter hinten, so dass sie so nahe wie möglich sitzt und alles sieht, weil die muss ja auch sehen, nicht nur hören, sondern sehen, ah, da hat die jetzt vielleicht gerade einen Texthänger. Ich sage normalerweise immer, hilf mir, aber auch nur, weil ich immer bis zu dem letzten Moment warte, wo dann die Verzweiflung schon ganz groß ist. Ich sage, bitte hilf mir. Manchmal macht man sich so ein Codewort aus, eins, das zum Beispiel vielleicht im Text vorkommt, so das Bad in dem Fall vielleicht, oder dass man es weniger merkt oder so. Aber ich denke mir immer, also ich als Zuschauerin liebe das, wenn solche Dinge passieren eigentlich. Also ich liebe das, wenn Sachen schief gehen.
Ja, wir hatten ja hier Stefan Kege schon mit der Konferenz der Abwesenden, der hat ja gesagt, das macht Theater aus, das Scheitern, die Pannen. Das liebt das Publikum auch.
Ja, also als Publikum würde ich das auf jeden Fall auch sagen. Also als Beteiligter ist es Horror, natürlich. Also, weil es manchmal einfach den Rhythmus zerstört oder so. Aber es stimmt schon. Also wenn ich selber drin sitze, dann denke ich mir immer, es ist halb so schlimm, wenn es ein Text hängt.
Kostüme sind noch ein ganz wichtiges Thema. Die sind ja auch entscheidend bei der Charakterentwicklung. Und ihr probt ja auch ganz schnell schon in den Kostümen. Kann man da besser, schneller in die Rolle schlüpfen? Wie wichtig ist das richtige Kostüm für dich? Und bist du da mit der Kostümbildnerin sehr im Austausch? Und können wir uns das so vorstellen, dass du auch mal sagst, na, das gefällt mir nicht, das mag ich gar nicht ansehen?
Da würde ich auch sagen, dass es ganz unterschiedlich ist, dass es aufs Stück drauf ankommt. In dem Fall bei Volksfeind sind es realistische Kostüme, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt einen Arztkittel, es gibt keine komplizierten Schuhe, es ist alles realistisch eigentlich, relativ realistisch. Hier und da ein bisschen überzeichnet mit Perücken teilweise.
Du trägst eine Kurzhaarperücke.
Und sowas macht total viel aus. Also die Perücke hatte ich auch schon die ganze Zeit auf den Proben. Schuhe, finde ich, machen viel aus. Also wie. Aber wir haben Probenkostüme. Es ist jetzt nicht so, dass man von Anfang an das Originalkostüm hat. Das wird sich ja gar nicht ausgehen, weil also man hat dann Anproben in der Schneiderei, da wird dann was anprobiert, ah, okay, und dann findet man in den Proben raus, ah, die Hose darf doch nicht zu weit sein, weil sonst sieht das so und so aus oder sonst wird der Gang so und so. Und dann wird das nochmal nachjustiert. Also es ist wahnsinnig viel Arbeit und Hingabe von der Kostümabteilung, von der Schneiderei, vom Fundus auch, weil der Fundus auch versucht, dass die Probenkostüme so nah wie möglich an die Originalkostüme hinkommen, auch wenn man noch gar nicht weiß, wie das Originalkostüm aussieht. Also genau, also da brauchst du die ganzen Leute, die mitdenken von den unterschiedlichsten Abteilungen. Aber natürlich, es ist schon wichtig, weil man ja auch als Schauspielerin damit arbeitet, ob man jetzt eine fließende Hose anhat, so wie ich als Katrin Stockmann eine. Das fließt, das ist locker, das ist leicht oder eine ganz enge Latexhose oder was auch immer das Stück gerade braucht.
Ist der Wein echt?
Nee.
Das haben sich auch manche gefragt, der sieht so echt aus. Aber also vielleicht müssen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, es gibt eben ganz am Anfang Szenen,
wo viel Wein getrunken.
Viel Wein getrunken,
ja,
genau.
Also es ist die ersten 2, 3 Szenen spielen eben im Zuhause der Stockmanns. Und das wird, glaube ich, schon in der ersten Szene, die so nicht im Original steht, sondern die aus der Fassung, die wir spielen, wurde das so gesetzt. Direkt am Anfang sieht man dieses Zuhause der Stockmanns als einen Ort, wo, ich würde jetzt mal sagen, Intellektuelle zusammenkommen und sich gern beim Reden zuhören, philosophieren, dabei kleine Häppchen essen, wahnsinnig viel Rotwein trinken und da so gustieren und philosophieren und es wird wahnsinnig viel Rotwein getrunken. Aber der ist natürlich nicht echt, das ist in dem Fall Traubensaft. Das ginge nicht.
Also so viel Echtheit braucht es dann nicht, um in die Rolle gut reinzuschlüpfen.
Ich habe mich das lustigerweise gestern gefragt. Ich habe nämlich von einer Ankleiderin, die hat mir erzählt, dass es Zeiten gab am Theater, also ist jetzt auch schon sehr lange her, also die Kollegin, von der ich gerade rede, hat erzählt, sie ist jetzt seit 40 Jahren da, dass es Zeiten gab, da haben die Schauspieler auf der Seitenbühne, haben die ihren Spritzer stehen gehabt. Und sie meinte dann, die haben viel besser gespielt dann. Da ist nochmal richtig was weitergegangen.
Und es ist auch richtig geraucht worden. Ja, sehr
jetzt
lange her.
Nicht mehr vorstellbar.
Nicht mehr vorstellbar, ja.
Ich stelle es mir irgendwie, toll vor, wenn man, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht wie. Ich würde jetzt mal so sagen, ich müsste es mal ausprobieren, aber so souverän bin ich noch nicht, dass ich mir zutraue, nach dem Spritzer dann noch sowas zu spielen. Aber mal schauen, vielleicht passiert es ja noch. Ich habe noch einiges an Jahre auf der Bühne vor mir.
Ja, wir dürfen vielleicht an dieser Stelle auch sagen, dass du blutjung bist, Jahrgang 94.
Danke, dass du sagst blutjung. Ich bin Jüngste in dem Stück sogar.
Ja. Ja, und es ist die größte Rolle für dich, also ein richtig wichtiges Stück in deinem Schaffen. Du bist nun in der zweiten Saison festes Ensemblemitglied.
Mhm. Genau. Für mich, ich komme jetzt nach 1,5 Jahren, bin ich jetzt hier. Langsam habe ich das Gefühl, okay, jetzt spüre ich langsam, was es bedeutet, fix an einem Haus zu sein. In dem Fall hier, so wie es mir bis jetzt geht, kommt mir vor, dass ich sehr gern Ensemblespielerin bin. Aber was ich vor allem als superschöne Erfahrung jetzt schon empfinde, ist mit einem Ensemble, ist ja in dem Fall auch ein relativ neues Ensemble. Also es sind ein paar Kollegen von dem vorherigen Ensemble geblieben, aber sehr viele neue Leute. Und mit denen so die Möglichkeit zu haben, wir lernen uns immer besser kennen, wir spielen immer mehr Stücke gemeinsam und es entwickeln sich Freundschaften auch, abgesehen von dem Miteinander arbeiten und spielen, aber auch ein Vertrauen zu Kolleginnen, die man jetzt schon ein bisschen besser kennt. Und das ist was irrsinnig Schönes.
Ein bisschen eine Großfamilie?
Ja, schon irgendwie. Also es gibt so im Ensemble auch so Rollen, also die Leute übernehmen. Es gibt die, die einfach wahnsinnig viel Erfahrung haben. Es gibt die, die ganz frisch anfangen, so wie ich zum Beispiel. Es gibt Leute, die sehr ruhig an Sachen rangehen. Es gibt SpielerInnen, die im richtigen Moment dann mal was sagen oder am Tisch hauen oder was auch immer. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Manchmal dreht sich das auch um. Also manchmal sind dann die ganz ruhig normalerweise sind, werden dann beruhigt von denen, die normalerweise die emotionaler reagieren oder so. Also ich lerne da sehr viel.
Was hat dich denn zur Schauspielerei gebracht? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis?
Ich weiß nicht, ob alle Kinder das machen. Aber ich glaube, viele Kinder spielen als Kinder Zaubershows zu Hause oder Zirkus oder irgendwelche Vorführungen vor der Familie. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich glaube, dass ich halt Eltern habe, die, ich bin eins von vier Kindern, also ich bin die jüngste von vier, die haben uns immer unterstützt, rauszufinden, was wir gerne machen und uns total gefördert und auch Sachen vorgeschlagen. Also nie uns Sachen vorgesetzt, aber vorgeschlagen. Und es gibt in Hall, wo ich her bin, es gibt da ein ganz tolles, das heißt TPZ, Theaterpädagogisches Zentrum, das gibt es bis jetzt. Und die haben damals schon Kurse für kleine Kinder, also Workshops, wo man dann am Ende ein Stück erarbeitet. Da haben wir das Kaisers neue Kleider gemacht. Ich glaube, ich war 8. Und da habe ich die Erzählerin gespielt in Kaisers neue Kleider. Und dann auch bei der Kolpingbühne in Hall immer Weihnachtsmärchen gespielt und so. Und dann irgendwann hat mir mal jemand gesagt, da war ich glaube ich 13, ah Julia, du bist talentiert, du solltest das vielleicht dir überlegen, ob du das vielleicht studieren willst. Und da dachte ich so, ah krass, das kann man studieren. Ich wusste das nicht. Ich habe niemanden in der Familie, der oder die Schauspielerin ist. Ich wusste bis 18 nicht, bis zu meinem ersten Vorsprechen an einer Schauspielschule, ich wusste nicht, was ein Monolog ist. Ich habe mich mit 18 oder mit 19 mal, weil ich da so Verbindungen hatte zu Julia Gschnitzer, die ja auch hier am Theater war, da war die, glaube ich, schon 80, wenn nicht über 80, habe ich mich mit der im Café Zentral in Innsbruck getroffen. Die wurde mir quasi jetzt empfohlen, dass die mir doch mal helfen sollte, mir zu sagen, was ich denn tun muss, um Schauspielerin zu werden. Ich kann mich erinnern, die hat zu mir gesagt, ja, also sie wird sich das gut überlegen, ob man die Ausbildung halt überhaupt macht. Das sind 4 Jahre deines Lebens, aber na und ja. Sie hat mir erklärt, was ein Monolog ist und sie hat mir erklärt, wo ich da halt danach suche und was Klassik ist und was modern ist oder so irgendwie. Und da hatte ich so ein paar Leute, die mir da so ein bisschen unter die Arme gegriffen oder mir ein bisschen gezeigt haben, wie man sowas überhaupt macht. So.
Und du bist dann nach Wien gegangen zum Studieren?
Genau, ich bin nach der Matura nach Wien gegangen, aber völlig naiv, dachte, die Welt wartet jetzt auf mich und ich gehe zum ersten Vorsprechen und dann läuft das alles wie am Schnürchen, aber es ist natürlich nicht passiert. Ich habe sehr viele Aufnahmeprüfungen gemacht für Schauspielschulen in Deutschland, in Österreich und erst 2018 hat es dann geklappt. Das war schon ein sehr langer Weg und deswegen ich fühle mich sehr privilegiert, vor allem in einem Fix-Ensemble arbeiten zu dürfen. Für mich ist es immer noch total faszinierend, dass da dann irgendwie jedes Monat irgendwie Geld auf meinem Konto landet für das, was ich da mache und dass ich damit einfach mein Leben finanzieren kann.
Und du hast bis jetzt auch nur gute Rezensionen bekommen? Du bist nicht zerrissen worden?
Noch nicht.
Ist dir das wichtig? Oder wie wichtig ist dir das? Wie schnell liest du eine Rezension?
Ich glaube, wer behauptet, dass einem das nicht wichtig ist, lügt. Ich sage jetzt einfach mal natürlich. Also vor allem irgendwie, über mich wurde einfach noch nicht so viel geschrieben. Also kaum. Und natürlich ist es ganz toll, wenn man dann mal so als Klarname mal so in der Zeitung auftaucht, auch wenn es nur die Lokalpresse ist. Aber ja, also ich lese sofort momentan noch. Und oft ärgern wir uns auch drüber dann. Gut, ja, ich lese es sofort, weil ich bisher, Klopf auf Holz, noch nicht zerrissen wurde. Noch nicht. Wird sicher passieren.
Gehört ein bisschen zu jeder Karriere dazu, ja. Julia, letzte Frage. Wenn du für einen Tag am Theater einen anderen Job übernehmen könntest, welcher wäre das? Regiesessel, Kostüme anfertigen oder doch lieber
auf gar keinen Fall,
die Intendantin?
Auf gar keinen Fall Regiesessel, auf gar keinen Fall Intendantin. Das würde ich mir alles nicht zutrauen. Das ist auch, glaube ich, besser. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber wenn, dann würde ich in den Fundus gehen. Dann finde ich lustig. Das ist ganz oben im Theater, in unserem Fall, unterm Dach. Und ein mysteriöser Ort,
ja,
an den man nicht oft kommt, weil meistens die Kostümassistenzen dann mit dem Fundus zu tun haben. Aber wenn man mal was Spezielles braucht, für auch mal für eine Privatveranstaltung, da war ich schon ein paar Mal oben, aber das finde ich total faszinierend. Das fand ich immer schon. Ich liebe Kostüme, ich liebe Klamotten, ich liebe alte Sachen. Ja, das würde ich machen.
Also das Eintauchen in eine andere Zeit und Welt, wie es ja letztendlich auch auf der Bühne der Fall ist.
Ja, und das ist, dann hängen da diese Kostüme oft so nach Jahrhundert irgendwie. Also da gibt es dann irgendwie so, und dann die ganzen Schuhe und so. Und man, es sind ja überall so kleine Marker halt oben. Also man, die haben alle eine Nummer. Jeder Gegenstand, der da oben hängt, hat eine Nummer und ist einprogrammiert und ist gespeichert im Archiv oder wie man das nennt. Und teilweise kleben da noch die Namen noch drinnen von dem Schauspieler oder der Schauspielerin, der dieses Kostümteil schon mal anhatte. Das ist irgendwie magisch.
Julia, danke, dass du da warst. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke, dass ich so lange über mich reden durfte.
Alles Gute wünsche ich dir. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Das waren die Kantinengespräche mit Verena Gruber und Gunter Essig.